Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa. Hola, buenos días.
Hallo,
Claudia.
Hola.
Hola. Und alle anderen auch.
Irgendwie sehe ich deinen Kopf nur so abgeschnitten.
Warte, vielleicht müssen wir...
So ist besser. Jetzt, ja.
Gut. Ja, es geht weiter.
Folge 10.
Folge 10.
Man glaubt es kaum.
Quasi ein kleines Jubiläum, oder?
Ja, ein kleines. Ja.
Heftig.
Ja, komm, heute Folge 10, da wird's wild. Da geht's richtig ab.
Rappelt im Karton.
Genau. Wir haben festgestellt, dass wir gern so ein bisschen näher an dem, wo wir gerade sind, dran berichten möchten.
Und da, gut formuliert.
Genau, und da Folge 1 bis 9 einfach immer ein bisschen eskaliert sind, im Sinne von, dass wir ja gerne mal ausschweifen und die Spots, die wir angefahren haben, auch sehr detailliert beschrieben haben, sage ich jetzt mal. werden wir jetzt heute einfach mal Südspanien rund um Granada so ein bisschen zusammenfassen und euch natürlich schon sagen, wo wir überall waren, wie es uns da gefallen hat. Es waren aber teilweise auch eben einfach nur mal ein Tag, eine Tour, ein Trail. Deswegen versuchen wir da jetzt mal nicht so auszuschweifen.
Und vielleicht quasi, schaffen wir sogar noch mehr als Granada.
Genau, quasi von Granada bis Tarifa, Südspanien in a nutshell.
Korrekt.
Hier zu Spot checken.
Also wir sind noch in Spanien, aber langsam aber sicher nähern wir uns dem
Portugal,
dem südlichsten Punkt des europäischen Festlands.
Ja.
Dazu kommen wir später noch. Ja, tatsächlich, also mir geht's ja so ein bisschen so. Wir haben ja eigentlich auch schon mal irgendwie versucht, so ein bisschen vorzuproduzieren. Ich glaube, einmal haben wir es geschafft, dass wir in dem Rhythmus von einer Woche zwei Folgen aufgenommen haben. Dann haben wir aber gefühlt irgendwie zwei Wochen lang keine aufgenommen und dann waren wir wieder genau da, wo wir vorher auch waren. Also das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und mir geht's so, je länger wir unterwegs sind und je mehr wir erleben, also wir sammeln ja schon sehr viele Eindrücke.
Ja.
Und desto schwerer fällt's mir dann, das rauszukramen, was halt damals war.
Genau. vor 6 Wochen.
Vor 6 Wochen, worüber wir quasi dann immer berichten, also immer zeitversetzt. Das ist irgendwie, das wird immer schwieriger.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und klar, man könnte natürlich konsequenter vorproduzieren, aber ich glaube, wir versuchen es jetzt einfach mal so.
Genau.
Dass wir ein bisschen liver werden wieder.
Ja. Da fällt mir ein, du hast in der letzten Folge, hast du mir doch noch eine Frage gestellt. Und zwar,
hast du drüber nachgedacht?
Ich habe drüber nachgedacht, ja. Und zwar, ob ich mir auf der Reise irgendwas Bestimmtes angeeignet habe.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, mir ist nur eine Sache eingefallen. Ansonsten glaube ich, vielleicht fällt dir ja noch was ein, aber ich habe mir angeeignet, wieder mehr Filterkaffee zu trinken.
Stimmt.
Ja, also daheim komme ich einfach irgendwie nicht um den Siebträger Cappuccino drumrum. Und jetzt hier haben wir einfach so einen Keramik-Handfilter dabei. Und wir haben zwar auch eine Bialetti und einen Milchschäumer. Also wir machen auch ab und an mal einen Cappuccino. Aber morgens trinken wir eigentlich immer Filterkaffee. Und ja, da habe ich mich jetzt echt wieder so dran gewöhnt. Mir schmeckt's auch. Ich mag irgendwie schon meistens gar keinen Cappuccino mehr, nur ab und zu mal. Und ich glaube, mir tut's richtig gut, einfach weniger Milch zu trinken. Mhm. Also im Filterkaffee kommt zwar auch ein Schuss Milch rein, aber halt nur ein kleiner Schuss und nicht gleich so eine ganze Tasse voller Milch. Ja.
Also du hast dich ganz schön verändert auf der Reise.
Ja, total.
Ja, so,
ganz
so ein,
neuer Mensch geworden.
So ein Vanlife, das macht was mit einem.
Ja.
Ja, ganz ja, anderer Mensch.
Ich habe, glaube ich, auch gerade so ein bisschen so eine, wie sagt man, mit Vanlife-Crisis. Also heute geht's eigentlich schon wieder, aber gestern war die schon, ja, ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Also es gibt jetzt eigentlich nichts, was mich jetzt irgendwie nervt oder so. Aber irgendwie hatte ich in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen einfach echt oft schlechte Laune, war leicht reizbar, wie du vielleicht gemerkt hast.
Nee, habe ich nicht gemerkt.
Und so ein bisschen gestresst, ja. Also es gibt schon so ein, zwei so Arbeitsthemen, die mich einfach gerade ein bisschen stressen. Ja, aber warum sich das jetzt so insgesamt auf meine Stimmung auswirkt, keine Ahnung. Muss ich mal noch mal versuchen, rauszufinden und in mich reinzuhören.
Ja, zwischenzeitlich hast du mal gesagt, du scheißt jetzt drauf und du entspannst dich da jetzt, was das Arbeitsthema betrifft.
Ja, vielleicht schaffe ich es einfach nicht so wie ich es mir gerne vornehmen würde, ja?
Ja.
Naja, wie geht's dir denn?
Gut.
Punkt. Kurzer Einblick in unsere Gespräche.
Ja.
Nee. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nö,
oder?
Nee.
Okay.
Bin entspannt.
Ja gut, dann erzähl doch mal, wie wir von, also nee, falsch. In der letzten Folge ging es ja um Almeria und um die Gorafe-Wüste.
Mhm. Das war Megalith übrigens. Gell?
Ja, da gab es überall Megalithen.
Weiß jemand, was Megalithen sind? Ein Megalith. Weißt du es noch? Kannst du es noch wiedergeben?
Ja, also ich kann jetzt, also
bestimmt,
ein Megalith ist irgendwie sowas in der Art wie sowas wie ein Dolmen. Was ist genau der Unterschied ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind es halt so alte Steingräber, wo halt noch so ein paar Reste übrig sind. Und wenn man das dann so sieht, dann denkt man sich, wow, da sind einfach so ein paar Steine hingelegt. Aber davon gab es über 100 in der Gorafe-Wüste.
Also man hat die aber auch kaum erkannt, wenn jetzt da nicht irgendwie so ein Zaun drumherum gewesen wäre. Sonst hättest du gedacht, okay, es ist halt irgendwie so ein Steinhaufen.
Ja, egal. Ja.
Auf jeden Fall, aber ich muss dich da kurz, glaube ich, im Sinne der Korrektheit, muss ich da noch was hinzufügen.
Hau mal aus.
Soweit ich weiß, sind die Megalithen, ist der Gestein an sich. Der Gestein, das Gestein. Und Dolmen ist quasi diese Grabart oder so ähnlich,
so,
würde ich sagen.
Okay. Hat Roman der Rechercheur mal wieder ordentlich.
Nee, du hast es doch recherchiert.
Stimmt eigentlich.
Ja, oder? Aber du hast es mir noch erklärt und.
Ja, ich vergesse Sachen einfach immer. Ich weiß
deswegen,
auch nicht.
Wiederholen wir es ja jetzt auch.
Das geht da rein und da raus.
Und im Finale gibt es auch einen Trail, der heißt auch Dolmen übrigens.
Stimmt, okay. Da sind doch auch, ja, da fährt man doch, ist das nicht der, wo man durch diese, nee, das ist ein anderer, wo man durch diese Stein,
ich glaube, ich bin, nee, das ist ein anderer, das ist aber auch, glaube ich, eher so natürlich entstanden. Ein Dolmen ist ja nicht natürlich entstanden. Naja, warum auch immer der Dolmen heißt, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwo so einen Steinhaufen.
Wahrscheinlich, ja. Aber eigentlich
wollte ich nur
die Überleitung von der Gorafe-Wüste nach Granada irgendwie herstellen.
Ja.
Also es ist ja dann auch gar nicht mehr so weit. Was war das? Eine Stunde, eineinhalb? Sowas?
Ja, das also und im Prinzip lag ja Gorafe-Wüste mehr oder weniger auf dem Weg nach Granada mit einem kleinen Umweg.
Genau. Und dann haben wir uns so rund um Granada, also ich sag mal so im Umkreis von 50 Kilometer um Granada.
Da sind wir gekreist, wie die Geier.
Sind wir so ein bisschen rumgekreist. Wir haben dann nochmal kurz einen Abstecher nach El Chorro gemacht und dann wieder zurück nach Granada. Das war dann ein bisschen weiter wie 50 Kilometer. Eher so zwei Fahrtstunden. Warum?
Warum waren
wir da so lang?
Warum?
Zwei Wochen oder so, glaube ich.
Ja, naja, nicht ganz. Ich glaube, 10 Tage waren es. Ja. In Almeria, jetzt müssen wir nochmal zurückspringen, aber nur ganz kurz. Da hatte ich dann ein Problem mit meinem Motor vom Levo, vom E-Bike. Und ja, das musste gelöst werden. Das konnten wir nicht selber beheben. Das war wahrscheinlich, also so wie es dann letztendlich aussah, war der Riemen gerissen. Und ich habe quasi einen neuen Motor gebraucht. Dementsprechend haben wir dann geschaut, was tun wir jetzt, haben mit Specialized Deutschland erstmal natürlich Kontakt aufgenommen. Vielen Dank an Christoph, falls der das hört. Danke nochmal für die Unterstützung, Rettung. Für die Rettung. Der hat sich natürlich dann dementsprechend eingesetzt, dass wir da irgendwie weiterkommen.
Ja, stell dir vor, wir hätten jetzt den ganzen Urlaub nur Biobike fahren müssen. Nicht den Urlaub. Die ganze Reise.
Ja, das wäre das eine, was aber eigentlich ja gar nicht so, was nur halb so schlimm gewesen wäre, finde ich, aber was noch schlimmer gewesen wäre, wäre ein kaputtes E-Bike die ganze Zeit mit rumfahren zu müssen. Das hätte mich noch viel mehr genervt. Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf die Suche gegangen nach einem Bikeshop. Nach einem Bikeshop, der auch Specialized Händler ist. Und haben dann gegoogelt, wo wir jetzt in der nächsten Zeit sind. Und dann Granada, größere Stadt. Und da haben wir dann zwei Bikeshops gefunden, die beide Specialized Händler waren oder sind. Und dann haben wir den einen angerufen, der ja, hat schon gleich gemeint, ja, wird auf jeden Fall länger dauern. Und dann haben wir den anderen angerufen und der klang etwas
hilfsbereiter.
Ja, nö, der andere war ja nicht hilfsbereit, aber der war irgendwie motivierter, klang der so ein bisschen. Und auf jeden Fall sind wir dann dahin gefahren und dann haben die sich dem Thema auch direkt angenommen. Es hat dann zwar eben ein paar Tage gedauert, bis das alles geklärt war mit Specialized Deutschland, Specialized Spanien und dem Händler. Und ja, dann
hat alles geklappt.
Hat dann am
es
Ende
hat halt
alles
einfach
geklappt,
ein bisschen gedauert. Und genau. In der Zwischenzeit sind wir halt einfach, ja.
Da. Es lagen halt eben auch Wochenenden und Feiertage dazwischen, ja, muss man auch sagen. Ja. Es war halt einfach ein ungünstiges Timing. Dementsprechend hat sie es einfach, ja, etwas, also halt über eine Woche dann gezogen letztendlich, bis dann letztendlich die Freigabe sozusagen da war. Und dann ging es aber relativ schnell. Also die Lieferung von dem neuen Motor und auch der Einbau, das war dann innerhalb von 2 Tagen irgendwie erledigt.
Mhm.
Und dann haben wir einen Anruf bekommen. Den habe ich dann verpasst tatsächlich. Da waren wir gerade auf einer Tour. Den haben wir verpasst und dann kam eine WhatsApp. Ja, dein Fahrrad ist jetzt fertig. Morgen und übermorgen ist der Laden zu. Und du kannst es heute noch abholen bis 20.30 Uhr. Und da war es irgendwie 18.30 Uhr oder so.
Und wir waren gerade noch mitten
am
Berg.
Ja. Hat aber dann auch noch geklappt. Wir sind dann schnell Trail runter.
Wir waren ja gar nicht in Granada.
Nee, aber da kommen wir gleich noch dazu.
Ja.
Genau, das, wobei können wir eigentlich gleich sagen, wir waren in der Nähe von Motril. Richtung.
Nee, das war bei Lanjaron, südlich von Lanjaron.
Bei Jaspers geile Kurven.
An so einem Stausee. Und da gibt es ein Video vom Jasper, die besten Kurven Spaniens oder so.
Können wir mal angucken.
Glaube ich.
Wir tun es in die Shownotes.
Ja, dementsprechend waren wir natürlich auch heiß auf die besten Kurven Spaniens, Fragezeichen. haben uns auch das Video nochmal angeschaut und sind dann auch den Trail gefahren, den Jasper und die Crew da gefahren sind. Und tatsächlich hatten wir komplett andere Bedingungen.
Ja.
Wir haben dann auch mit dem Jasper nochmal drüber gesprochen. In dem Video schaut es echt super spaßig aus. Zwar schon sehr loose, aber es schaut richtig nice aus, oder?
Ja, bei uns war es halt echt wieder komplett ausgewaschen. Du hast wieder tiefe Rinnen gehabt.
Ja.
Aber man konnte sich schon vorstellen, wie das wäre, wenn die Rinnen eben nicht wären, wenn es nicht so ausgewaschen wäre, wenn der Trail im besseren Zustand war. Weil der Untergrund war halt eben so, der war so, hat so Schiefer, so ein bisschen, also keinen richtigen Schotter, sondern schon losen Untergrund, aber so Schiefer-Splitter gefühlt irgendwie. Und die waren an sich mega griffig. Also das war schon irgendwie ein geiles, wie so Surfen, so ein bisschen. Also es hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber
jetzt auch nicht so doll.
Ja, auf jeden Fall. Da waren wir zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann sind wir diese Schotter, diese Kurven runtergesurft.
Naja, Also Surfen war das nicht.
Und genau, dann sind wir
schnell zurück zum Shop. Ja, wir wollten eigentlich noch einen anderen Trail fahren, aber das ging sich dann natürlich nicht mehr aus. Deswegen sind wir dann schnell wieder zurück zum Shop. Also wenn ihr wissen wollt, wie es an diesem Stausee bei Lanjaron aussieht, dann schaut euch Jaspers Video an. Und da gibt es eben so, ich glaube, wir haben so 3, 4 auf der einen Seite von dem Stausee gesehen, Trails. Und auf der anderen Seite hätte es auch noch mal ein paar gegeben, haben wir aber nicht geschafft.
Ja, also kann man machen. Und wenn ihr mal ein Problem im Bike habt und in der Nähe von Granada seid, dann schaut bei BSM Bikes vorbei.
Genau, BSM.
BSM, die helfen auf jeden Fall weiter.
Die waren echt cool.
War echt nice.
Also der eine konnte zumindest so ein bisschen Englisch und alles, was man nicht klären konnte, ging halt dann mit Übersetzer.
Sehr hilfsbereit, sehr nett. Also
ja, und auch echt
absolut zu empfehlen.
Flott.
Ja.
Ja,
genau.
Das war cool. Ja, und bevor wir da bei Lanjaron die nicht ganz besten Kurven Spaniens gefahren sind, waren wir noch ein bisschen näher an der Küste bei Motril. Das hat uns eben auch Jasper gesagt, dass sie da waren. Und da sind, glaube ich, auch ein paar Trails davon bei ihm im Video zu sehen. Und das war ähnlich. Also
ja, stimmt.
Man hat irgendwie vermuten können, dass wenn die Trails gepflegt sind, dass es schon Bock machen kann. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war einfach auch alles tiefe, tiefe Furchen. Manche Trails irgendwie komplett im Arsch. Dann abschnittsweise wieder echt cool. Also so wie irgendwie alles,
aber
wo wir waren, gefühlt.
In Summe relativ steil oder auch immer wieder mit steileren Passagen und auch Sprüngen, wo man dann nicht genau gesehen hat, da jetzt irgendwie, ob das eine Stufe ist, die abrollbar ist oder nicht.
Ja.
Ja.
Ja, also.
Ich glaube, ich würde jetzt mal so sagen, diese zwei Spots bei, wie heißt das eine, Lanjaron, oder?
Mhm.
Und Motril haben jetzt auf jeden Fall nicht zu unseren Highlight-Spots gehört. Also war ganz nett, kann man machen, aber reicht auch, wenn man es einfach im Vorbeifahren macht. Also da muss man jetzt nicht irgendwie extra hin.
Nee, da auch an beiden Spots wird, glaube ich, auch geschattelt.
Mhm, ja.
Und wir sind in Motril erst am Nachmittag gefahren, am Vormittags gearbeitet und da ist auch, keine Ahnung, 8-mal der Shuttle an uns vorbeigefahren.
Mhm.
Und nachdem wir dann ein paar Trails gefahren sind am Nachmittag, habe ich mir schon gedacht, so, boah, also wenn wir das jetzt mit dem Shuttle gemacht hätten, den ganzen Tag und da irgendwie dann, was weiß ich, 80 Euro dafür gezahlt hätten, hätte es mich, glaube ich, schon ein bisschen genervt.
Mhm. Ja, das wahrscheinlich wäre es mir das jetzt auch nicht unbedingt wert gewesen. Aber ja.
Jetzt so für den Nachmittag da ein bisschen rumtreten war voll okay.
Mhm.
Aber jetzt bei dem Zustand der Trails den ganzen Tag shutteln, hätte ich jetzt keinen Bock.
Nee. Und die einen heißen Sursan, oder?
Ja.
Sursan und
Ride
Southern Spain.
Ride Southern Spain, ja.
Genau.
Wir haben tatsächlich gar keinen Shuttle gemacht in der Gegend, weil, weiß auch nicht, irgendwie hat sich es nicht so wirklich ergeben. Und
wir haben halt auch immer irgendwie ein paar Stunden erst gearbeitet und sind dann halt noch eine Runde aufs Bike. Also wir hatten einfach so ein bisschen einen anderen Rhythmus.
Ja, und dann wussten wir halt immer nicht so, wie lange dauert das jetzt noch mit dem Levo, bis es fertig ist. Und irgendwie wollten wir halt nichts buchen.
Ja.
Und es gäbe bestimmt noch ein paar Spots in der Region, wo wir auch nicht waren, wo es vielleicht cool ist, wo auch die Shuttles noch hinfahren. Da gibt es bestimmt noch so ein paar Highlights. Haben wir jetzt halt nicht gefunden auf jeden Fall. Oder nicht als Highlight empfunden.
Ja, aber bevor wir dorthin sind, waren wir ja noch bei Granada direkt und haben da die Trails ausgecheckt.
Latzubia.
Latzubia, genau. Und da sind wir zwei Trails gefahren. Einmal einen blauen, so zum Einrollen. Panduro hieß der.
Ja, der war lustig.
Der war easy.
Schnell
zwischendurch hatte der auch mal so ein bisschen so offene Passagen in relativ flachen, offenem Gelände mit so grobem Untergrund.
Mhm.
Aber es war jetzt nicht zu flach, sondern es war eigentlich genauso, dass man ja einfach schön die Bremse hat offen lassen können. aber trotzdem, was ging. So, das war eigentlich ganz cool. Also coole Mischung. Und dann sind wir den Yaminas Test-Track, haben wir uns dann angeguckt. Der verläuft auch dort direkt parallel.
Mhm.
Und
das war interessant.
Das war interessant. Ja, also im oberen Teil ging es eh noch relativ gut.
Mhm.
Und er hat dann schon immer mal wieder so Sprünge gehabt, auch mit Gaps, die eigentlich erstmal alle umfahrbar waren auch. Und auch kleinere Absprünge hatten oder wie auch immer. Also das war eigentlich eine coole Mischung aus Flow und Technik, also technischeren Passagen und
Sprüngen. Ja, da hatte dann schon auch mal so einen kleinen oder zwei so Rock Gardens,
ja, genau,
und coole Kurven, relativ flach durch so einen kleinen Canyon durch.
Ja, der wurde immer enger. Also oben war es ja noch relativ breit so, ne? Man ist dann schon immer so ein bisschen so rein und hin und her so gefahren.
Mhm.
Und unten raus wurde der Canyon ja dann schon schmal und richtig felsig. Und da gab es dann irgendwann auch nicht mehr wirklich Umfahrungen. Also du hast dann immer mal wieder Sprünge gehabt. Also wirklich, also sehr felsig. Natürliche Absprünge, natürliche Gaps und natürliche Landungen so ungefähr. Aber schon echt irgendwie wild.
Ja, also man kann da jetzt nicht einfach mal durchfahren und den intuitiv durchrollen oder die Sprünge springen.
Also man muss es sich dann schon erarbeiten, vor allem im unteren Teil.
Ja.
Aber schon auch irgendwie geil gewesen so.
Ja.
Und man konnte eben parallel zu dem Canyon, quasi nicht unten im Canyon, sondern oben, oberhalb quasi. Mhm. So. Also der Canyon ist jetzt nicht super tief. Was hat der vielleicht? 2-3 Meter ist der tief oder so. Das ist jetzt kein Riesen-Canyon.
Mal mehr, mal weniger.
Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie 50 Meter Steilwand oder so.
Ja.
Sondern es ist halt wie so ein Bachlauf. Der läuft da unten so durch den Graben. Und obendrauf gibt es noch so parallele, ja, sehr flowige Linien dann, die man alternativ dann fahren kann.
Ja, genau.
Und das war eigentlich dann auch ganz cool.
Ja, man kann theoretisch auch so Teile von dem Minas Test Track fahren und dann wieder aussteigen und auf dem flowigen Teil weiterfahren und so. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra dahin fahren. Aber es hat Spaß gemacht. Also es war eigentlich ganz cool zu fahren.
Ja. Also ich fand es cooler auf jeden Fall wie die anderen beiden Spots.
Ja, ich auch.
So vom Trail-Fun her. Ja, ich würde jetzt auch nicht nur deswegen dorthin fahren, aber wenn man mal in der Nähe ist, dann würde ich da auf jeden Fall
empfehlen. Ja, und das war übrigens, also wer jetzt schon länger dabei ist, das war der Spot, wo wir hier den Drifter nachts hatten.
Haben wir das erzählt, ja?
Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, ja? Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge.
Erzähl das nochmal. Also da waren ja zwei Erlebnisse hatten wir. Einmal den Drifter in der Nacht.
Ach so,
oder die Gruppe Jungs, genau, stimmt, wir hatten von den Halbstarken erzählt. Eine Gruppe Jungs, die da mit ihrem, keine Ahnung, 1er BMW oder so auf dem Parkplatz im Kreis gedriftet sind, wo wir und noch ein anderer Camper am Rand standen. Und das war uns schon nicht so geheuer, bis es dann irgendwann gescheppert hat neben uns. Und die Gott sei Dank nicht in uns oder in den anderen reingefahren sind, aber dafür halt in den Zaun,
so ein
Holzzaun, der den Parkplatz eingegrenzt hat. Und ja, dann war der Spaß erstmal vorbei, dann haben sie irgendwie Teile gesucht, dann sind sie abgezogen, später kamen sie nochmal wieder, haben nochmal irgendwas gesucht.
Das war in der Nacht
das
um
dann,
12 oder
ja,
um 1, ja, wo die dann nochmal kamen, ja.
Genau, das war wild. Es war ein bisschen unentspannt. Und ja, dann hatten wir noch einen anderen Abend, wo wir dann zurückgekommen sind vom Biken, wo dann so eine Horde wilder Spanier da, das war irgendwie ein Samstag, glaube ich, gell?
Ja, da kam immer mehr.
Die haben Geburtstag gefeiert, oder?
Ja, die waren total nett, aber da kam halt ein Auto nach dem anderen. Am Anfang waren es nur, ich glaube, zwei.
Ein Auto stand am Anfang da, wo wir wiedergekommen sind. Da war das eine Mädel da, die stand im Eck.
Ja.
Genau, mit ihrem Hund, glaube ich auch.
Ja.
Und dann kamen immer mehr. Am Ende waren es gefühlt 10 Autos. Und 15 Leute oder so?
Und 30 bestimmt. Hunde.
Und ja, mindestens genauso viele Hunde. Ja. Und wir dann, und die halt dann auch, ja, mit Musik. Also es war, die waren schon irgendwie, ja, entspannt drauf, so. Aber wir wussten halt nicht, was das jetzt wird. Und haben dann gesagt, nee, das geben wir uns nicht da. Die haben schon auch Musik gehört und ja, waren halt dementsprechend laut und hatten halt Spaß und wir hatten halt keinen Spaß.
Nee, also da, wo Spaß ist, da hauen
hört's
wir ab.
Auf.
Ja. Da fahren wir.
Ja, bei Spaß hört's auf.
Ja.
Genau.
Ansonsten ist, also da gab es jetzt halt leider auch irgendwie nicht so super viele gute Plätze, weil es halt einfach sehr nah an der Stadt ist. Also ja. Lazubia, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das einfach
ein Teil
von Granada
ist,
oder wie so ein Vorort von Granada ist, aber auch schon relativ groß.
Es geht aber irgendwie gefühlt fließend ineinander über. Also
ja,
da ist
genau.
Jetzt nicht irgendwie nochmal nichts dazwischen.
Und die Trails sind halt so ein bisschen oberhalb von Lazubia und da gibt es halt so ein paar Parkplätze für Wanderer und Hundespaziergänger und so. Genau, da war das.
Und was man noch machen kann, wenn man mal in Granada ist, sich die Alhambra angucken.
Ja,
haben wir nicht gemacht.
Wir waren nicht mal in Granada, obwohl es
ja,
eigentlich auch echt eine schöne Stadt ist. Ich war auch schon mal da vor einigen Jahren. Aber irgendwie hat sich es nicht so ergeben.
Es ging sich nicht aus. Wir wollten dann auch irgendwann weiter.
Ja.
Ja, irgendwie ging sich es nicht aus.
Ja, wir hätten halt dann irgendwo auf einen Platz fahren müssen, wo die Bikes safe sind, wo wir das Auto safe stehen lassen können und dann halt irgendwie mit dem Taxi oder mit dem Bus oder so dann in die Stadt und irgendwie hatten wir einfach keinen Bock.
Ja, ich hatte das schon immer noch so im Hinterkopf, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn, je nachdem, wie lange das mit dem Bike noch dauert, vielleicht geht es sich ja dann nochmal aus, so, aber es hatte halt jetzt nicht die Priorität und als dann plötzlich da der Anruf kam, das Bike ist fertig, am besten holst du es jetzt gleich ab, sonst erst wieder nach dem Wochenende. Und da war dann eh klar, okay, wir holen das Bike und fahren weiter.
Ja.
Genau, auf jeden Fall, wir haben diesen Parkplatz fluchtartig verlassen, vor der wilden Horde Party Spanier und sind nach, ich glaube, an dem Abend noch nach Güeja Sierra gefahren.
Ah, das ist echt schwer auszusprechen, ja.
Stimmt das so?
Güeja Sierra. Ja.
Ja, also das ist eine halbe Stunde von Granada entfernt in Richtung, ja, eher so
nördlich,
ne? Also
Nordost.
Nordost oder Nordwest.
Wieder Richtung Gorafa eigentlich,
ja,
so
ein
bisschen
aber
ins Hinterland.
In die Berge.
Sagen wir mal so,
genau.
Ja.
In die Berge rein und da haben wir eine kleine Tour gemacht, also da haben wir dann, glaube ich, übernachtet auf so einem, ja, in so einer Parkbucht, nichts Atemberaubendes, um dann am nächsten Tag da eine Tour zu machen. Und die war eigentlich schon ganz cool. Also
ja,
es war
landschaftlich
war es
sehr
mega,
schön. Ja.
Weil man war jetzt wirklich in der Sierra Nevada und hat den Blick auf die höchsten Gipfel der Sierra Nevada gehabt von dort aus. Der höchste ist übrigens, wer weiß es, Hände hoch.
Roman hebt die Hand.
Ich weiß es.
Roman, der Rechercheur.
Der Mulhacen, oder? Spricht man das so? Mulhacen.
Ich glaube schon, ja.
Mulhacen. Mit 3478 Metern.
Heftig.
Mhm. Und ja, natürlich eben die ganzen Berge, diese ganze Bergkette da, schneebedeckt im Hintergrund.
Da
das
war
sah
auch
schon
richtig
cool
viel
aus.
Schnee. Das
ja.
fand ich auch in der Gorafe-Wüste so krass. Du, also auf der einen Seite schaust du über diese Wüstenlandschaft und dann drehst du dich um 180 Grad und schaust halt auf diese fetten, schneebedeckten Berge. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann da eine schöne Tour gemacht mit ca. 1000 Höhenmetern. Wir haben gedacht, okay, wir nehmen jetzt da irgendwie, wir fahren halt bis, in Anführungsstrichen, bis ganz rauf. Da ging der erste Trail los, der ging dann nahtlos in den zweiten Trail über. Landschaftlich war das oben, wie gesagt, sehr schön. Auch nochmal einen richtig feinen Ausblick gehabt. Es war ziemlich kalt tatsächlich.
Ja, das war, da oben hat es, glaube ich, 4-5 Grad gehabt oder so. Das war echt kalt.
Und windig. Dementsprechend haben wir uns da jetzt auch nicht so lange aufgehalten. Aber ich war eh, du auch?
Was?
Mit dem klassischen Mountainbike unterwegs?
Nee, ich war mit dem E-Bike.
Ah, genau. Und ich war mit dem Stumpy.
Ja.
Ja, genau.
Ich hatte
also mir
ja
war es eh warm.
Ich hatte ja auch 2 Baguettes und, und Käse und
schöne Brotzeit
Brot,
dabei.
Also genau, ich war der Packesel.
Ja.
Ja.
Ja, nee, das war eh gut. Und dann der erste Trail war dann so halt nicht geil. Es war dann irgendwie einfach nur so ein, ja, eine geröllige,
Wanderweg.
Grobes, loses Geröll, sehr wild, nicht schön zu fahren irgendwie so. Also wie gesagt, landschaftlich cool, aber man konnte da jetzt auch nicht wirklich die Landschaft genießen während der Abfahrt, weil man musste schon eher schauen, wo man da fährt. Und der zweite Teil fand ich, also war auf jeden Fall deutlich schöner und mir hat er auch echt gut gefallen. Der zweite Teil war, fand ich dann umso schöner.
Weißt du noch, wie der hieß?
Boah, nee.
Ah, schau jetzt nochmal nach.
Schau mal nach. Können wir sonst auch in die Shownotes schreiben. Ich erzähle dabei mal, wie der so war. Also er lief an so, also am Hang entlang, hatte in der Regel genau das richtige Gefälle. Also nicht zu steil, nicht zu flach. Man hat es schön laufen lassen können, hat immer wieder technische Passagen gehabt. Also war schon auch ein klassischer Wanderweg einfach, aber sehr gut zu fahren. Lief durch eben klar schöne Landschaft, auch alles relativ offen, also nicht im Wald, sondern eher nur so Büsche mit ja schönen Farben. Also es war so viel so gelbe Sachen, die da irgendwie geblüht haben.
Ja, war fast ein bisschen so wie im Herbst irgendwie.
Ja, keine Ahnung, wie es da im Herbst ist. Aber
ja, es war halt ja so bunt, wie es halt bei uns irgendwie
ja,
im Herbst
genau.
ist. Das
stimmt.
Meinte ich.
Ja, einfach so ein bisschen ja verschiedene Farben. War eigentlich echt ganz cool. Zwischendurch gab es immer kurze Trittpassagen, aber dann ging's auch wieder bergab. Also ja, mir hat der eigentlich echt ganz gut gefallen.
Ja, also im Vergleich zu dem anderen auf jeden Fall. Er hatte schon auch so ein paar zornige Stellen dabei. Ihr könnt, wer Trailfox hat, kann sich das mal anschauen. Der heißt La Gitana. Und da sind auch Bilder drin von irgendeinem Race aus 2017, wo lauter Stürze zu sehen sind. tatsächlich haben wir auch so eine ganz kleine Gruppe Locals da am Trail-Einstieg noch getroffen, also wird wohl auch befahren.
Ja.
Und das ganze Gebiet, das heißt Centro BTT, Gueja Sierra. Und da gibt es offizielle Mountainbike-Routen. Wir haben halt jetzt nur die eine Tour gemacht, aber wir sind zum Beispiel mal an so einer Wegkreuzung vorbeigefahren, wo ich glaube, da hingen 9 oder 10 so Tourenschilder, wisst ihr, diese roten Dreiecke auf dem weißen Schild
mit den
2 Punkten. Genau. Also da gibt es mehrere Touren. Auch da, wo wir geparkt haben, auf der, was ist das dann so auf der Ostseite vom Stausee, da waren auch noch, sind auch noch einige Trails. Das haben wir alles nicht mehr gemacht.
Die sind halt dann auch mehr so im Wald, sind aber eigentlich auch ganz gut befahren, glaube ich.
Ja.
Also da ist schon auch, da sind schon Mountainbiker am Start.
Ich glaube, da gibt es auch einen Shuttle.
Also ich denke, wenn man mal in der Nähe Granada ist und man möchte eben auch so ein bisschen eine alpinere, landschaftlich schöne Tour machen, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Und zusätzlich kann man da eben dann auch nochmal den ein oder anderen Trail im Wald irgendwie mitnehmen, der sicher auch nicht schlecht ist.
Ja, und der Ort Gueja Sierra war eigentlich auch ganz nett.
Genau, da waren wir nach der Tour dann noch ein Crepe essen und ein Bierchen trinken in so einer kleinen, in so einem kleinen Café, in so einer kleinen Bar. Da war auch einiges los. Es war echt ganz nett.
Ja, also das kann man eigentlich durchaus mal machen.
Ja, also wenn man da in der Nähe ist, also auch so um Granada drumherum, gibt es einfach mehrere kleine Spots, die man jeweils für einen Tag so anfangen kann. Oder
genau.
So kann man es, glaube ich,
ja.
sagen. als wir dann zurückgekommen sind, weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, was dann war? Wir sind zurückgekommen zum Camper.
Mir ist noch was anderes auf dem Weg hoch eingefallen, was echt ein prägendes, schlimmes Ereignis war, fand ich.
Oh, das mit dem Pferd?
Ja. Also wir sind da hochpedaliert über so eine Passstraße, das war eine Teerstraße. Und dann kam schon so aus der Ferne, kam ein Reiter angaloppiert auf dem Pferd. Und erstmal haben wir uns, glaube ich, nicht so viel dabei gedacht, sind auch mal kurz angehalten, dachten, wir lassen den halt jetzt mal hier vorbeireiten. Und dann hat der gebrüllt und hat das Pferd die ganze Zeit angebrüllt und hat das geschlagen. Also er hat echt die ganze Zeit auf das arme Viech eingeschlagen und ist dann irgendwie weiter, hat dann wieder umgedreht, ist wieder so ein bisschen in unsere Richtung wieder hoch, hat dann wieder umgedreht und ist die Straße runtergeritten, die komplette Passstraße. Und hat halt dabei eben die ganze Zeit, ja, das Pferd.
Ja, also es war eine komische Situation. Wir haben nicht richtig verstanden, was
der da überhaupt macht.
Was da jetzt gerade irgendwie passiert. Also, wenn sich jemand mit Pferden auskennt.
Micha.
Der Micha. Micha, falls du das hörst, vielleicht weißt du ja, was es damit auf sich hat. Also der ist ja auch, das war ja auch eine Teerstraße, die er da irgendwie rund im Galopp runtergeritten ist, ne? Also wo ich mir denke, also
nicht die ganze Zeit im Galopp, aber immer
teilweise
wieder.
Immer wieder, dann wieder ein Stück rauf, dann wieder ein Stück runter. Es kann ja für so ein Pferd wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade das Geilste sein. Ich weiß nicht, ob man so Pferde einreitet, keine Ahnung, oder ob das der andalusische Stil ist.
Also es war richtig unangenehm. Ich konnte es kaum mit anschauen. Mir ist so richtig schlecht geworden.
Also an alle Pferdejungs und Mädchen da draußen, sagt uns doch mal, wenn ihr wisst, was das war.
Ja. Das war. Boah, nee, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das fand ich richtig schlimm.
Ja. Gut.
Ja, und als wir zurückgekommen sind zum Camper, was da war?
Also ich gebe den Tipp,
da war ein Hund.
Da saß irgendwas so hinterm Auto. Das war riesengroß und da haben wir schon gesagt, ist das ein Hund? Sitzt da ein Hund?
Also das haben wir aus der Ferne.
Aus der Ferne, ja.
Aus der anderen Seite vom Stausee.
Ja, man konnte es jetzt noch nicht im Detail erkennen, ob das ein Gegenstand ist oder was auch immer. Und dann haben wir schon, ist das ein Hund? Nee, ist viel zu groß für einen Hund. Am Ende war es tatsächlich ein Hund. Und dann sind wir an unserem Auto wieder angekommen. Dann war da noch ein zweiter Hund und ein spanisches Pärchen. Tatsächlich war dieser große Hund war eigentlich total entspannt.
Waren das nicht Italiener?
Nee, ich glaube, das waren Spanier. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was daran so besonders war, die haben direkt hinter uns geparkt und zwar wirklich so gefühlt Stoßstange auf Stoßstange. Also so ultra nah. Und es war jetzt nicht so, dass jetzt da gar kein Platz gewesen wäre an dem Parkplatz. Gut, vielleicht,
ja,
als sie gekommen sind, war vielleicht voll und es war tatsächlich wirklich vielleicht nicht genug Platz. Auf jeden Fall war es eine strange Situation, weil wir sind da angekommen. Es waren die einzigen zwei Autos, die auf dem Parkplatz standen, also unseres und deren. Und die standen halt wirklich direkt hinter uns, sodass wir eigentlich, also gerade so noch unsere Hecktüren aufbekommen haben. Und wir mussten ja auch hinten dran für die Fahrräder und so weiter mit dem Heckauszug. Also das ist sich dann gerade noch so ausgegangen, aber ja, es war schon irgendwie bisschen strange und die haben das auch irgendwie nicht kommentiert und die waren sowieso die ganze Zeit irgendwie im Camper drin und ja, es war ein bisschen weird, fand ich.
Ja, schon. Also ich glaube, dass da kamen ja schon immer mehr Autos noch, bevor wir losgefahren sind. Wahrscheinlich war der Parkplatz einfach voll und dann später hatten sie keinen Bock nochmal umzuparken.
Ja.
Das ist so meine Vermutung. Ja. Aber ja, es war irgendwie ein bisschen witzig.
Aber auch das mit den Hunden war halt dann irgendwie so, weißt du, der Große war ja eh entspannt und der Kleine ging halt dann immer voll ab. So, vor allem am Anfang dann.
Mhm.
Und du hast immer nur von drinnen halt eine Stimme rausschreien hören, eine Frauenstimme, dass der Hund halt jetzt aufhören soll zu bellen oder so, keine Ahnung. aber die Person kam halt irgendwie nie raus. So, das war halt irgendwie, wenn man jetzt, so wie du ja ein bisschen, Angst oder Respekt vor Hunden hast, dann ist es halt irgendwie nicht so geil, wenn du halt irgendwie nicht richtig an dein Auto rangehen kannst, weil da halt irgendwie Hunde sind, die du nicht kennst, die du nicht einschätzen kannst, die dann da die ganze Zeit bellen und sich die Besitzer, die das nicht interessiert.
Ja, ich bin auch einmal, als es dann schon dunkel war, habe ich die Tür aufgemacht, bin raus und dann hat der Hund gebellt und ich bin so erschrocken, bin gleich wieder reingesprungen, ja.
Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen, ja, finde ich nicht so geil. Aber gut, ist halt in anderen Ländern, hat man da, glaube ich, einen anderen
Bezug.
Ich weiß
nicht, ich glaube, es gibt auch bei uns viele Hundebesitzer, die vielleicht einfach da dann nicht das Feingefühl oder so haben. Für die ist es halt einfach normal und sie haben keine Angst vor Hunden und
ja, das meine ich,
dass
ja,
man sich da halt einfach nicht so reinversetzen kann in jemanden, der da das nicht so empfindet.
Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es in solchen Ländern, jetzt nicht nur Spanien, sondern auch Italien irgendwie, dass die Leute da, wie du schon sagst, wahrscheinlich irgendwie, für die ist das normaler mit Hunden. Ich habe das Gefühl, die haben alle eigentlich keine Angst vor Hunden oder so.
Ja, weiß man ja nicht. Also, ja, keine Ahnung. Aber, kurzer Spoiler, ich habe den Angriff der Hütehunde überlebt.
Hä?
In Portugal, in Ponte de Lima.
Ach ja.
Ja, das waren, ja, nee, nur kurzer Spoiler.
Da kommen wir nochmal dazu.
Wir haben überlebt. Gut überlebt.
Angriff der Hütehunde. Okay, ja gut, das war jetzt auf jeden Fall mal hier Guija Sierra.
Guija Sierra, ja. Sí.
Und dann haben wir eben noch einen Ausflug von Granada gemacht nach El Chorro. Das war jetzt kein Tagesausflug, das war ein Zweitagesausflug. Zwei Nächte, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren zwei Nächte, ja. Und ja, das war ziemlich cool. Also wir waren ja schon mal in El Chorro und zwar letztes Jahr im Januar, als wir einen Jasper besucht haben in Malaga. Also El Chorro ist, also von Granada waren es, glaube ich, knappe 2 Stunden.
Ja. Von Malaga ist ein bisschen weniger, oder?
Ist es irgendwie anderthalb oder so, genau. Also es liegt irgendwo dazwischen, in den Bergen. Und was mir aufgefallen ist, also kurz bevor wir wirklich in El Chorro waren, beziehungsweise in diesem Gebiet, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Naturschutzgebiet ist, ich glaube jetzt nicht offiziell, aber es ist halt, ja, schon irgendwie so eine Art Naturpark, würde ich jetzt mal sagen. Kurz bevor wir da waren, wurde die Landschaft deutlich grüner, also es war so richtig saftiges Grün überall. Ja. Das fand ich sehr auffällig.
Ja, es war so richtig Frühling und ich hatte das irgendwie auch eher so
trocken
und karg in Erinnerung. Und da hat alles geblüht in allen Farben, saftige Wiesen und Blumen. Also das war echt abgefahren. Und vielleicht war das auch einfach das Ergebnis von dem vielen Regen.
Das kann gut sein.
Ja, war auf jeden Fall schön.
Genau, auf jeden Fall. Also El Chorro ist dann auch umgeben von, ja, mega schöner Natur, vielen Felswänden und also wirklich sehr viele Felswände.
Ja, also
es ist alles voll.
Jeder, der klettert, der kennt das, haben wir uns sagen lassen,
genau.
Nachdem wir unsere MitbewohnerInnen gefragt haben, ob sie da schon mal waren, wurden wir fast ausgelacht. Oder ob sie das kennen. Das ist wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, finale Ligure des Mountainbikens oder so.
Ja, ist schon so ein Klettermekka, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall mega geil, halt super viele Felswände, Felstürme in einer schönen, hügeligen, bergigen Landschaft mit schöner Vegetation, mit Stauseen dazwischen. Also ist schon so ein bisschen paradiesisch da, finde ich, irgendwie landschaftlich.
Ja.
Und genau, es gibt eben mehrere Stauseen und es gibt den Caminito del Rey. Oder
Del Rey.
Del Rey. Wie spricht man?
Del Rey.
Del Rey. Caminito del Rey. Ein Wanderweg, der quasi so in den Felsen entlangläuft. Also durch so eine Schlucht durch. Durch die Schlucht Garganta del Chorro läuft der. Das ist quasi ja eine sehr steil abfallende Felsschlucht an beiden Seiten. Und in diesen Felsen ist im Endeffekt so ein ja, Wanderweg reingehauen. Also früher war das wahrscheinlich irgendein Transportpfad für irgendwelche Dinge. Und mittlerweile ist es halt eben ein Wanderweg, den man machen kann.
Wir ja, haben ist ihn das nicht schon fast so klettersteigmäßig?
Ja.
Zumindest muss man einen Helm aufsetzen.
Einen Helm musst du aufsetzen, ja.
Ich weiß nicht, ob man auch einen Gurt und einen...
Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube fast nicht. Ich glaube, es ist schon alles so abgesichert mit, dass du rechts und links halt Drahtseile hast und so, dass du da entlang gehen kannst. Aber den Helm brauchst du halt wegen Steinschlag wahrscheinlich. Und du kannst den auch nicht einfach so gehen, den Weg, sondern du musst natürlich dann auch da wieder ein Ticket kaufen.
Wollten wir machen.
Wollten wir machen. Wir wollten dann tatsächlich da nochmal, weil wenn wir schon mal da sind, haben wir schon gedacht, das wäre schon geil. Die Claudia auch so ein bisschen mit ihrer leichten Höhenangst einfach mal so ein bisschen wieder zu desensibilisieren. Ja, haben wir dann nicht gemacht, weil ich glaube, es gab Tickets erst wieder im Mai. Also es war, ja.
Ah, echt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
Doch, ich habe dann geguckt.
Dass es dann ausgebucht war, auf jeden Fall.
Ja. Ja, war ausgebucht. Und zwar weit im Voraus. Da hätte man sich frühzeitiger drum kümmern müssen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ganz cool ist. Ja, es gibt einen Campingplatz. Den haben wir dann am ersten Tag, wo wir angekommen sind, haben wir dann auch diesen Campingplatz angefahren. Und der befindet sich eigentlich direkt in der Nähe vom Einstieg in diesen Caminito del Rey.
Also tatsächlich sind wir da eigentlich nur hin, weil wir mal wieder so Services gebraucht haben.
Ja, in erster Linie. Aber ich hatte schon auch Lust, mir den mal anzugucken, weil wir hatten den ja damals schon gesehen, als wir letztes Jahr mit dem Jasper dort waren und mit dem Bike auch zum Trail-Einstieg gefahren sind, der übrigens auch dort direkt in der Nähe ist. Stimmt, also der Trail-Einstieg von einem der markantesten Trails dort in der Gegend, ist auch direkt dort beim Campingplatz in der Nähe. Und da sind wir eben letztes Jahr im Januar schon mal vorbeigefahren und ich dachte mir, ah, das wäre schon cool, sich den mal anzugucken, weil es einfach irgendwie schön liegt, so im Wald, aber direkt am Stausee. Und wir haben auch eine kleine Umfrage gemacht, wie viele Leute unserer Community jetzt mehr auf Freistehen
stehen
oder auf Campingplatz.
Das war sehr ausgeglichen.
Es war sehr ausgeglichen. Es war ein Tick mehr Freistehen, aber ich glaube, es war so 60-40. Also es war schon relativ ausgeglichen. Dementsprechend hat es auf jeden Fall auch seine Berechtigung.
Ja, wir haben uns geopfert.
Wir haben uns geopfert
für euch,
um diesen Campingplatz auszuchecken.
Der war auch eigentlich ganz schön.
Mhm.
Eigentlich, also auch ohne eigentlich, das war auch so ein bisschen jetzt nicht so krass parzelliert und so. Das war ganz nett. Und dann hatten wir auch ganz viele Zeltplätze, die dann so unten am Wasser, Richtung Wasser gingen. Das Einzige, was nicht so schön war, und das hat leider am Ende das Erlebnis so ein bisschen überschattet, waren die Mücken.
Oh ja.
Also das war so krass. Wir haben wirklich eigentlich, seit wir unterwegs sind, keine Mücken oder kaum, vielleicht mal ein paar vereinzelte. Und da ging es so ab. Wir hatten, ich weiß nicht, 20, 30 im Camper. Und es war aber auch so warm, dass wir halt die Fenster offen haben mussten. Und dann sind die halt von außen alle da so gegen die Mückennetze.
Es war so laut.
Ja.
Man hat sie die ganze Zeit summen gehört.
Ja, und irgendwie sind immer wieder welche reingekommen. Keine Ahnung, wir haben die halbe Nacht nicht geschlafen und haben einfach nur Mücken gekillt.
Ja.
Das war wirklich krass.
Genau, wie die ganze Nacht auf der Jagd.
Und dann sind wir auch die Nacht, oder den nächsten Tag sind wir dann zu so einem anderen kleinen Stausee.
Halt. Noch nicht.
Ja, nee, ich warte kurz. Sind wir hochgefahren und standen dann da oben so im Wind und da waren dann keine Mücken mehr. Da konnten wir auf jeden Fall besser schlafen.
Ja, wobei ich mich erinnern konnte, dass da der Wind schon relativ stark war.
Ja.
Dass das auch ein bisschen unentspannt war.
Aber nicht also, so schlimm wie die Mücken.
Das stimmt. Aber auch da hatten wir schon irgendwie bessere Nächte.
Mhm.
Auf jeden Fall, was an dem Campingplatz irgendwie noch interessant war das Duscherlebnis. Also bei mir zumindest.
Was?
Ja.
Wieso?
Bei mir in der Dusche oder bei den Männern in der Dusche gab es quasi zwei Druckknöpfe. Einen heiß und einen kalt.
Mhm.
Und du konntest quasi halt eben so klassischer Druckknopf, du drückst den Knopf und dann läuft halt das Wasser ein paar Sekunden, bis der Knopf wieder draußen ist und dann musst du neu drücken. So. Und der Heißknopf war viel zu heiß. Also du hast sie halt echt gnadenlos verbrannt. Und der Kaltknopf war eiskalt. Ja, und dann musstest du halt immer...
Konnte man beide drücken.
Ja, aber nicht voll. Weil wenn du jetzt den Kalten dann voll gedrückt hast, dann war es wieder kalt. Das heißt, du musstest dann immer so... Du musstest den Heißen reindrücken und dann auf den Kalten so kurz draufhauen, dass der nicht ganz reingeht, sondern halt nur so ein bisschen. Dementsprechend kurz war der dann aber auch nur an. Und dann war es wieder heiß. Also es war wild. Also es war ein wilder Tanz.
Okay, ja, das war bei mir nicht so.
Ja, also merkt euch, falls ihr mal da auf dem Campingplatz in El Chorro seid, wie hieß denn der eigentlich noch? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht. Da fällt mir aber auch gerade ein, also das war jetzt, der Platz an sich war ganz nett, aber auch jetzt so die sanitären Lagen, das war jetzt nichts Besonderes. Das war schon alles sehr basic und
alt
und relativ wenige dafür, wie viele Plätze es da eigentlich gab. Da war jetzt nicht viel los, aber ich habe mir gedacht, boah, wenn der Platz voll ist, dann sind es schon ein bisschen wenig Duschen und Toiletten.
Ja, aber hinten gibt's ja vielleicht, gab's ja auch vielleicht nochmal so ein Sanitärgebäude.
Ja, ja,
weil der
ja, aber
Platz ging ja nochmal um die Ecke
ja,
weiter.
Ja, klar, aber schon allein für die ganzen Plätze auf der Seite, wo wir waren, wäre das schon echt eng geworden, glaube ich, ja.
Ja, auf jeden Fall schon ein cooler Spot und kann man durchaus, glaube ich, empfehlen, hinzugehen.
Ja.
Wie gesagt, ist halt basic, ist jetzt nichts, kein 5-Sterne- oder 4-Sterne-Camping oder irgendwas. Du hast direkten Seezugang, du kannst schwimmen gehen.
Ich glaube, es gibt sogar noch einen Pool, den haben wir gar nicht mehr.
Ja, wir haben gar nicht alles von dem Campingplatz uns angeguckt, weil wir waren quasi nur auf einer Seite. Der ist so ein bisschen L-förmig, der geht halt auf die rechte Seite, auf so eine Landzunge raus und dann nochmal in die andere Richtung und wir waren halt eben auf der einen Seite.
Ja.
Ja.
Genau. Und direkt in der Nähe vom Campingplatz startet der Trail El Moab. Und der, glaube ich, beschreibt so das Biken in El Chorro eh schon ganz gut.
Mhm.
Also es sind
Warum?
Halt. Ja, weil Moab ist doch so ein bisschen bekannt für die Rock Slabs, oder?
Ja.
Ja. Und in El Chorro ist es halt die Mini-Version davon.
Genau.
Also es gibt halt ein, zwei Trails, eben das ist El Moab, oder die heißen die nicht beide El Moab? Ein roter und ein blauer?
Nee, es gibt den El Moab, der ist unterteilt, glaube ich, in zwei Teile, den oberen und den unteren Teil.
Mhm.
Und dann gibt es noch den anderen, ich check das gerade mal.
Ja, auf jeden Fall haben die halt immer mal wieder so Rock Slabs und es macht echt Spaß, einfach das so ein bisschen zu exploren. Und es ist was Besonderes. Es ist jetzt nicht das krasseste Riding-Erlebnis, finde ich, im Sinne von Trail-Fun. Aber das ist halt was man nicht so oft hat und was einfach Spaß macht, das so ein bisschen zu entdecken und vielleicht mal hier irgendwie ein Foto zu machen an so einem Rock Slab und so weiter. Das sind auch gar nicht viele Höhenmeter, also man kann da auch durchaus mal 1, 2, 3 Runden fahren. Und ja, dann sind wir noch so einen anderen Trail Der war tatsächlich echt auch ganz cool. Der hatte auch verschiedene Varianten und ein paar Rock Slabs, auch mal mit so steileren Sachen. Weißt
Der
du noch, wie
hier.
der hieß?
Der hier, der blaue.
Ja, genau. Bobastro Ruins hieß der. Der war eigentlich so vom Trailfun her der beste, oder?
Voll, ja.
Und dann waren wir noch auf der anderen Seite von dem Stausee eine Runde fahren, weil Slippery
Fast
When
and Loose und Slippery When Wet. Wir sind, glaube ich,
Fast
Fast
and
and Loose
Loose.
gefahren.
Ja, das war okay, aber jetzt halt nicht so special. Da sind der Moab und der Ruins, die
Ja.
sind da schon, haben einfach was Besonderes.
Voll, die können wir halt auch gut kombinieren, wenn man jetzt zuerst den einen fährt, der geht runter ins Tal und dann muss man halt quasi nochmal hoch und dann geht der andere Seite auch wieder runter ins Tal. Also die enden im Endeffekt beide ungefähr, ja, am gleichen Ort, unten im Tal. Und ja, also mir hat auch der blaue, der, wie hieß der, Bobasto?
Ja.
Der Bobasto, Bobastro Ruins.
Ja.
Hat mir echt am besten gefallen. Der hat halt auch, viele so, super viele Felspassagen gehabt, nicht schwer, eher flowig. Und dann gab es einen so einen richtig steilen Rockslab, den man quasi, das war einfach so eine kleine Variante, die man machen konnte. Das haben wir noch gemacht, haben ein paar Bilder gemacht und so, das war cool.
Ja, und dann haben wir noch eine absolute Nicht-Empfehlung mal wieder.
Ja, weil wir haben halt dann von unserem zweiten Stellplatz, weil wir dann oben standen, an dem anderen, an dem oberen Stausee. Und dann sind wir von dort auch gestartet und wollten eben auf die andere Seite. Also quasi dann mussten wir erstmal nach in den Ort El Chorro, um dann von dort zu dem Fast and Loose zu kommen. Und ja, um dort runterzufahren, haben wir eben gesehen, es gibt von dem Stausee, von dem oberen Stausee nach El Chorro runter, gibt es einen roten Trail.
Der Senso de la Mesa.
Und das war nix.
Also dann lieber nochmal den Bobastro Ruins und die letzten paar Meter auf der Straße runterrollen, wie den Descenso della Mesa. Den kann man sich wirklich sparen.
Ja, voll.
Aber sonst, El Chorro, auf jeden Fall landschaftlich sowie Trail-erlebnismäßig auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja.
Also ich fand auch Trail fun. Also.
Ja, der Bobastro
schon.
Ruins, ja, doch. Ja, doch. Also El Chorro kann man machen.
Sollen wir dazu jetzt einen Spotchecker abgeben?
Zu El Chorro?
Kann man schon machen, glaube ich, oder?
Ja. Okay, machen wir. Ich habe, nachdem wir ja unsere Kategorien verloren haben, habe ich nochmal reingehört in unsere Folge 2, glaube ich, war es, mit Molini und habe da abgeschrieben, quasi.
Und wie war es eigentlich? Also waren wir gut? Oder haben wir viel vergessen gehabt die letzten Male?
Nee, ich glaube, wir haben nur eine immer vergessen, okay. Eine Kategorie.
Okay, dann schieß mal los.
Also, hier kommt der Spot. Für El Chorro. Kategorie Nummer 1. Es gibt Sterne von 1 bis 5. 5 ist das Beste. Trail Fun.
Trail Fun 4.
3.
Okay.
Kategorie 2, die haben wir, glaube ich, auch immer vergessen. Schwierigkeit.
Gar nicht so.
Vielleicht ein bisschen essentiell.
Müssen wir jetzt echt nochmal alle nochmal aufrollen?
Nix. Schwierigkeit, Fahrlevel, so ein bisschen in die Richtung.
Relativ easy, würde ich sagen.
Ja.
Also der Bobastro Ruins war wirklich easy, der El Moab dann etwas schwieriger, wo halt schon hin und wieder mal so ein bisschen mal steiler ist oder mal eine höhere Stufe drin ist, aber eigentlich auch alles noch fahrbar. Nichts Wildes, keine extremen Schlüsselstellen oder so. Also ich würde sagen Fahrlevel 2,5?
Ja, ich würde auch sagen so
Schwierigkeit
2,5.
Ja. Irgendwo zwischen 2 und 3, also.
Genau.
Genau. Auch Fast and Loose.
War auch nicht so schwer.
War nicht schwer, also das war auch nicht steil.
Ja, und auch die Rock Slabs, die sind super griffig, also man kann da auch ganz langsam runterrollen.
Genau.
Genau. Erlebnisfaktor.
5.
Ja, ich würde auch eine 5 geben, das ist schon was
Fürs
Besonderes.
Gesamterlebnis.
Ja. Voll. Oh, das geht ja zack.
Ja, ja, ja. Bam.
Landschaft.
Fünf,
ja.
Ja.
Ist auch was Besonderes.
Ja.
Camping?
Camping 3.
Ja, würde ich auch sagen. Freistehen war cool.
Ja.
War entspannt. Campingplatz war okay.
Ich glaube, ich sag 3,5.
Okay.
Weil, also es gibt schon echt viele Möglichkeiten, dort freizustehen.
Ja, stimmt.
Also, und viele schöne Möglichkeiten, wo man Ausblick hat und so weiter. Also, die jetzt nicht irgendwie nur Mittel zum Zweck sind. Es gibt nicht viele Campingplätze. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen gibt wie diesen einen, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten zum Stehen, zumindest um die Jahreszeit, wo wir da waren. Und die sind auch alle echt schön.
Ja.
Und der Campingplatz, der ist zwar basic, aber in Ordnung. Also ich glaube, ich würde eine 3,5 auf jeden Fall geben, ja.
Okay. Nee, ich bleib bei 3, ich bin ja auch der Bad Cop.
Ja.
Dann, das ist die letzte Kategorie, Infrastruktur.
Infrastruktur. Ja, also es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wahrscheinlich gibt es irgendwo in El Chorro einen Supermarkt. Es gibt dort auch eine kleine Bar und ein Restaurant, wo wir dann noch mittags was essen waren. Dann gab's halt so
Bocadillos,
so Sandwiches. Ja, aber es gibt bestimmt irgendwo einen.
Also so ein paar Basics kriegt man vielleicht irgendwo.
Es ist jetzt keine mega gute Infrastruktur. Je nachdem auch, wo man steht, wenn man jetzt am Campingplatz ist zum Beispiel, da gibt's, glaube ich, auch nicht wirklich viel.
Also was geil war, auf dem Weg zum El Moab Trail, fährt man so die Straße hoch und dann ist da oben ein riesiger Parkplatz, so ein riesiger Touristenparkplatz, was halt eben auch so ein Ausgangspunkt für den Camino del Rey ist. Und da gab's einen Automat mit Cola. Kalter Cola und Süßigkeiten.
Und Wasser gab's auch.
Und Wasser, ja. Und eine Toilette. Das war eigentlich ziemlich gut.
Ja.
Ansonsten, es gibt da einfach nicht viel. Also ein paar Bars, Restaurants, ganz wenige, den einen Campingplatz, ansonsten ist da nichts. Also ich würde sagen, Infrastruktur 2. Gehst du mit? Oder erhöhst du auf 3?
Ich sag 2,5.
Okay.
Auch trailtechnisch, es gibt halt ein paar Trails, aber jetzt auch nicht super viele. Also,
ja.
Mei, wenn man jetzt nur zum Biken da ist, dann würde ich sagen, dass 2 Tage völlig reichen.
Ja.
Und wenn man jetzt noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, den Caminito del Rey machen will und sonst ein bisschen chillen will oder so, dann kann man auch noch 2 Tage dranhängen.
Ja,
aber ja,
oder da eben an dem See kann man ja auch irgendwelche Wassersportsachen oder so machen, an dem einen großen Stausee, wo der Campingplatz ist.
Ja.
Ja, genau. Also El Chorro.
Recommended.
Bucket
Ride approved.
Ja. Wir haben jetzt hier die Stunde voll, aber ich würde sagen, wir überziehen einfach ein paar Minuten und fahren noch nach.
Wirklich?
Nach Tarifa, ja.
Oh Gott, das haben wir aber jetzt noch ein paar Minuten, ne?
Ja, das schaffen wir. Und zwar Roman wollte unbedingt noch nach Tarifa, weil, warum eigentlich?
Ja, weil...
Weil es der südlichste Punkt ist, oder?
Nö, gar nicht unbedingt, weil es der südlichste, also es ist tatsächlich, in Tarifa ist der südlichste Punkt des europäischen Festlands. Festland muss man sagen, weil es gibt, wenn man die Inseln mit einbezieht, dann gibt es noch südlichere Punkte, ich glaube irgendwo in Griechenland. Genau, aber das war jetzt nicht der Grund, sondern der Grund war eigentlich eher, dass dort ja die Meerenge von Gibraltar auch ist und man auf der anderen Seite, es ist ja nicht weit nach Afrika dann, also nach Marokko auf dem afrikanischen Kontinent. Und irgendwie fand ich diese Vorstellung reizvoll. Dass man da nach Afrika schauen kann. Ich wollte das einfach mal live sehen, wie das irgendwie ist.
Ja.
Und nachdem wir ja nicht weit weg waren, im Verhältnis gesehen. Ja, klar, es war natürlich schon irgendwie ein Umweg von 3 Stunden.
Also wir hätten entweder von Granada direkt nach Portugal, Lissabon.
Weil wir von El Chorro
wieder zurück nach Granada sind,
um dann das Bike abzuholen. Aber dann sind wir ja quasi auf dem Weg nach Tarifa. Also wir hätten entweder von dort
direkt nach Lissabon oder wir sind halt dann über Malaga nach Tarifa gefahren und haben in Malaga quasi einfach nur noch eine kleine Feierabendrunde an den Stadttrails in Malaga gedreht, die wir ja schon kannten, weil wir letztes Jahr in Jasper dort besucht haben.
Genau, und dann sind wir aber auch direkt weitergefahren.
Genau, also wirklich nur eine Stunde ausgestiegen, zwei Trails gefahren und wieder husch husch.
Ich weiß gar nicht, ob es nur ein Trail war. Ich glaube, es war nur einer. Kann mein Lieblingstrail. Wie? Oh Gott. Irgendwas mit A.
Ja, also ich war schon mal in Tarifa und das war, wann war das denn? Das muss 2013 oder so gewesen sein. Das war kurz nachdem ich die Sportaufnahmeprüfung in Innsbruck fürs Sportstudium gemacht habe, bin ich mit meinem Trainingspartner und Mitbewohner damals und noch einem anderen Spezel, sind wir da nach Südspanien, eben auch nach Granada und nach Tarifa. Und ich hatte das irgendwie nicht so gut in Erinnerung, deswegen hat es
wolltest du da eigentlich auch gar nicht hin?
Nicht nochmal hingezogen. Aber gut, ich meine, wir waren ja wirklich, Roman musste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber ich wollte ihm das Afrika-Schauerlebnis natürlich auch nicht nehmen. Und ich hatte auch gar nicht mehr so konkrete Erinnerungen. Ich hatte einfach das so im Kopf, dass das
ihr habt dann nur gesoffen, super,
nix, dass das super karg war, dass mir die Landschaft nicht gefallen hat und dass der Ort irgendwie super abgefuckt war und also keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ich habe auch wenig Erinnerungen, aber zumindest keine guten daran gehabt. Aber man muss ja offen bleiben und kann sich ja auch eines Besseren belehren lassen. Ob es dazu gekommen ist, hören wir jetzt.
Also mir ist auf jeden Fall auch noch aufgefallen, auf dem Weg von Malaga nach Tarifa, dass es so ab Malaga, Marbella irgendwie deutlich touristischer und belebter wurde, so was jetzt so die Städte oder die Orte betrifft irgendwie. Vorher war immer, wenn man irgendwo durchgefahren ist, eigentlich irgendwie nichts los. Und Malaga und dann Marbella und alles, was dann eigentlich so kam, war gefühlt schon sehr gut besucht und viel Tourismus wohl auch dort, glaube ich. Also
eher
beliebt.
So Strandtourismus.
Ja, genau. Und vorher hatte ich das jetzt nirgendwo empfunden.
Höchstens so ein bisschen Camper-Overload.
Ja, auf jeden Fall sind wir dann, man kommt dann, wenn man nach Tarifa kommt, fährt man so über so einen Berg, über so einen Hügel und guckt dann, irgendwann sieht man dann zum ersten Mal so eben den afrikanischen Kontinent auf der anderen Seite. Also man sieht dann quasi so Tarifa vor einem liegen, unterhalb und sieht dann die afrikanische Küste drüben, die marokkanische. Das fand ich dann schon irgendwie sehr cool.
Also es war dunkel oder annähernd dunkel.
Ja, noch nicht ganz, genau.
So Dämmerung und es war halt schon alles beleuchtet und so. Das sah echt ganz nett aus, ja. Und dann sind wir da reingefahren nach Tarifa. Da war es schon relativ dunkel.
Ja, also ich glaube, es war gerade so, es war noch nicht stockfinster, als wir angekommen sind, oder?
Nicht stockfinster, aber schon
relativ dunkel.
Ja. Und wir dachten, dass wir da am Meer einfach auf so einem, da ist halt so, also Tarifa ist ein beliebter Surfspot, vor allem für Windsurfen und
ja, allgemein
Kitesurfen und so. Ja. Und da ist halt über ein riesig langer Strand, der den Ort Tarifa, das ist so eine riesige Bucht, die von dem Ort losgeht und dann ist es ein ewig langer Strand, ewig lange Bucht, bis die halt wieder mit so einem Hügel dann abschließt. Und an diesem Strand ist ein ziemlich langer Weg oder eine Straße oder Park Road, Dirt Road, die da
mit
so entlang
ganz vielen Parkplätzen
geht, wo ein Camper neben dem anderen steht, also Hunderte. Keine Ahnung, es war dunkel, wir sind dann tatsächlich auch nur einmal kurz da hingefahren es hatte davor auch geregnet, da war alles voller Lehmmatsch, Sandmatsch, tiefeste Schlaglöcher mit Wasser drin und so weiter. Und dann hunderte Camper, dass wir sofort da wieder rückwärts raus sind und woanders hingefahren sind.
Ja, also es war echt, echt wild. Also als wir dann tatsächlich da unten angekommen sind, war es dann auch dunkel. Weil ich kann mich eben auch noch erinnern, wir sind dann da wieder rausgefahren, sind dann unten an der Straße, diese Straße, die parallel zum Strand quasi entlang geht, also eine ewig lange Straße, wo nix ist, also auch keine wirklichen Ortschaften. Du hast hin und wieder mal irgendwie, da sind dann so Surf-Shops auch gewesen an der Straße entlang und dann hast du, da war ein Campingplatz, da sind wir dann quasi, wir wussten, dass da irgendwo ein Campingplatz ist, sind dann im Dunkeln die Straße entlang gefahren, haben dann links so in den Wald reingeguckt und da habe ich dann schon gesagt, hey, guck, das gehört hier jetzt schon zum Campingplatz, so. Weil halt überall Camper drin standen und auch Tische draußen hatten und Kerzen drauf und also es war so wirklich Camping-Lifestyle 100%. Und dann haben wir festgestellt, kurz
nächsten,
darauf, dass
am
der.
Am nächsten Tag oder als wir bei Tageslicht
dass
da
waren. Dass das noch gar nicht der Campingplatz war.
Ja.
Also es war echt, echt richtig wild. Ich habe noch nie so viele Camper auf einem Haufen irgendwie gesehen.
Ja, also es war eher, es war so ein bisschen, hatte was von Fremdschämen. In Kombination mit sich schlecht fühlen, weil da so ein Overtourism, Campingtourism ist.
Und ja, eigentlich schon auch überall steht, dass da Campen verboten ist.
Ja,
aber
keiner
es interessiert halt keinen. Also ja, irgendwie hat's was. So, es ist halt so ziemlich anarchistisch. Aber ja, es ist schon echt ein extremer Overload und gerade da vorne am Meer zu stehen, direkt mit einem neben dem anderen, wo du kaum die Tür aufmachen kannst. Boah, hätte ich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf.
Ja, wir sind dann die eine Nacht nochmal so 10 Kilometer weggefahren und nochmal so ein bisschen so einen Hügel hoch und hatten dann eigentlich einen ganz coolen Spot für die Nacht, weg von dem Trubel und sind dann für die zweite Nacht tatsächlich auf so einen Campingplatz gefahren. Der war eigentlich ganz cool.
Torre de Peña oder so hieß der.
Ja, da konnten wir dann auch immer wieder Wäsche waschen und hätte einen Pool gegeben und der ist so ein bisschen zweigeteilt. Ein Teil ist unten am Meer, dann ist die Straße und der andere Teil, das heißt auch so Mare Monte mäßig. Wir waren dann leider zu spät für den coolen Meerplatz und waren oben am Berg, aber es war auch voll okay. Und genau, von da sind wir dann mit den E-Bikes losgezogen. Einmal eigentlich direkt so hinterm Campingplatz in die Hügel rein und da ein paar Trails gefahren.
Der Spot heißt La Peña, glaube ich.
Ja.
Ja. Und das war so, naja, also keine Ahnung, es war jetzt irgendwie nicht, es war nicht super scheiße, aber es war jetzt
auch nicht super
geil.
Wir haben uns irgendwie ein bisschen mehr erhofft oder mehr erwartet. Nachdem wir auch schon so von ein, zwei Leuten irgendwie gehört haben, dass da ganz cool ist und irgendwie fanden wir es einfach mal wieder nicht so cool.
Ja, also wie gesagt, ich fand es nicht super scheiße, aber es war jetzt irgendwie auch kein Highlight.
Nee.
So und
nichts, wofür man da hinfahren müsste.
Nee, nichts, wofür man da hinfahren müsste.
Ich meine, wenn man Wassersportler ist und dann ab und zu vielleicht auch mal zur Abwechslung eine Runde biken gehen will, okay. Aber jetzt zum Biken nach Tarifa fahren, finde ich jetzt, lohnt sich überhaupt nicht.
Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja jetzt ja nur diesen einen, also La Peña gesagt,
ja,
wo wir
aber,
die Tour gefahren
ja.
sind. Und das andere ja. kommt ja noch. Also ich würde jetzt noch nicht abschließend sagen, dass es sich nicht lohnt.
Ich
weil
schon.
Ja, du vielleicht schon, aber ich habe da vielleicht noch ein bisschen andere Meinung. Auf jeden Fall, wir sind dann auch einmal noch mit dem Bike nach Tarifa reingefahren, vom Campingplatz aus, auch nochmal so 10 Kilometer, um uns den südlichsten Punkt des europäischen Festlands mal von näher anzugucken.
Ja, um den südlichsten und teuersten Aperol.
Auch den haben wir getrunken.
Zu trinken.
Genau. Also ich sage mal so, der südlichste Punkt, das war so ein bisschen, unspektakulär. Man fährt dann,
da ja gar nicht
man konnte da gar nicht hin. Also man fährt dann quasi über so eine, auf so eine, ja, über so einen Steg oder so eine Landzunge auf so eine kleine vorgelagerte, ist es wahrscheinlich eine Halbinsel oder so, also wirklich ganz klein, und da steht irgendwie.
Da war das Tor zu und man kann es halt irgendwie besichtigen mit Ticket.
Oder zu bestimmten Uhrzeiten. Also das ist gefühlt, ist da so eine Art Festung drauf.
Ja.
Ja. Und die konnten wir halt dann von vor dem verschlossenen Tor aus, konnten wir da hingucken. Aber man konnte jetzt nicht wirklich drauf, also man konnte nicht drauf gehen. Und ja, es war so ein bisschen schade. Also dieses das südlichste Punkt Europas, man war kurz davor, aber man konnte nicht wirklich hin.
Ja,
aber
hey.
Was auch, wo wir waren, auf jeden Fall, wir waren genau an der Grenze zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer.
Genau.
Und das war schon auch irgendwie cool. Ne, also die Vorstellung fand ich irgendwie cool.
Ja, und im Hintergrund dann noch das afrikanische Festland. Ja. Doch. Und tatsächlich sind wir dann auch noch mal so ein bisschen durch den Ort gefahren, und vielleicht war ich damals irgendwie nur in einem kleinen Teil. Auf jeden Fall war so das Zentrum von Tarifa war eigentlich schon ganz nett. Also da war ultra viel los. Da waren so viele Leute auch am Strand, an der Promenade. Da ging es so zu. Aber es war irgendwie ganz nett. Also es war super lebhaft, viele Bars, Restaurants. Dann war, glaube ich, noch irgend so ein Feiertag mit irgendwelchen Umzügen, so Festtagsumzügen und so. Vielleicht war auch deswegen so viel los, keine Ahnung.
War eigentlich ganz nett.
War ganz nett, ja.
Hat jetzt nicht irgendwie so eine krasse Altstadt oder irgendwas?
So ein bisschen.
Ja, ein bisschen, aber jetzt nicht extrem.
Nee.
Aber es gibt schon ein Zentrum mit vielen Bars und so weiter. Eigentlich ganz, ganz nett.
Ja, und dann muss halt wieder 10 Kilometer zurück zum Campingplatz,
ja,
an der Straße entlang.
Ja, das ist ein bisschen blöd, dass da nichts anderes gibt, aber gut. Auf jeden Fall, was uns noch aufgefallen ist dann, als es wieder dunkler wurde, die Beleuchtung, dass
ja,
die anders ist. Also wenn du dir die Beleuchtung von Marokko anguckst, also die abendliche Beleuchtung, die nächtliche Beleuchtung der Stadt oder der Küste, und die von Spanien, von Tarifa, dann ist es ein deutlicher Unterschied. Auf der spanischen Seite sind die Lichter nämlich alle eher so orange gehalten, und auf der marokkanischen Seite ist es wirklich grell, also hellweiß.
Ja, und Roman, der Rechercheur,
hat wieder recherchiert.
Hat recherchiert.
Ja, erzähl. Die Vermutung liegt nahe, dass sie halt in Marokko hauptsächlich LED-Beleuchtung verwenden.
Hat ChatGPT gesagt.
Und dass deswegen halt eben so hell weiß ist. Und in Spanien werden halt noch keine LEDs verwendet. So einfach ist es
so
eigentlich.
So viel dazu.
So, und jetzt nochmal abschließend. Am nächsten Tag sind wir dann nochmal eine Tour gefahren mit einem Trail. Ich bin ja dann nochmal eine Runde gefahren. Auf jeden Fall sind wir dann nach Punta Paloma gefahren.
Mhm.
Und da haben wir uns erstmal irgendwie hochgekämpft. Wir haben dann festgestellt, es war der falsche Weg, den wir hochgenommen haben. Wir hätten viel entspannter außenrum fahren können. Wir waren ja Gott sei Dank mit den E-Bikes unterwegs, also war es jetzt nicht so tragisch.
Ja, außer halt dann die E-Bikes über die Zäune heben und so.
Ja, und auf dem Weg dort nach oben sind wir dann schon, haben wir immer mal wieder Trails gekreuzt. Und ja, das war dann schon so, wo man sagt, boah, puh, sieht jetzt irgendwie auch nicht so geil aus. Also, naja, auf jeden Fall sind wir dann oben angekommen und haben uns dann für ja einen Trail entschieden. Also nicht für einen, den wir schon gekreuzt hatten, sondern dann für einen anderen. Das war dann, glaube ich, auch irgendwie so ein blauer oder so.
Der runter zum Meer quasi wieder.
Genau.
Führt Richtung Tarifa.
Richtig. Und das Besondere an dem Trail war, dass der zu einem großen Teil wirklich Sand Untergrund hatte. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie so, wie wir es schon von vielen anderen Spots in Spanien gekannt haben, dass der Boden halt einen hohen Sandanteil hat, sondern es war wirklich tiefer Sand. Also du hast so ein bisschen das Gefühl gehabt, du fährst irgendwie eine Düne runter.
Da ist ja auch eine Düne.
Da ist auch eine Düne. Also direkt am Ende des Trails ist dann eine riesige Düne, die dann bis runter zum Meer noch geht. Und eben oberhalb verläuft dieser Trail durch den Wald. Also es ist ein Wald. Du hast Bäume drin, du hast Wurzeln drin, du hast auch mal so ein paar Steine und kurze Felspassagen drin. Aber der Untergrund ist halt relativ tiefer Sand. Und das Gefälle ist aber genau so, dass du es halt komplett laufen lassen kannst. Also du musst eigentlich nicht bremsen, weil dieser tiefe Sand bremst halt schon mal relativ stark dich immer runter. Aber es ist halt steil genug, dass du nicht treten musst oder so. Also du kannst es echt einfach laufen lassen und es ist wie Surfen so ein bisschen. Und mir hat es mega getaugt. Also ich fand das super witzig. Ich hatte echt Spaß darunter. Und ich fand es halt schon auch, es ist halt irgendwie, ich bin sowas noch nie gefahren. Also es war schon irgendwie besonders und für mich jetzt irgendwie einzigartig. Und ja, ich würde jetzt nicht deswegen extra jetzt nur nach Tarifa fahren. Ja, aber wenn man mal in Südspanien ist und vielleicht irgendwie man nur einen verhältnismäßig kleinen Umweg machen muss, um Tarifa mitzunehmen, dann würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, dafür einen kleinen Umweg zu machen. Und zwar gibt's ja da nicht nur diesen einen Trail, sondern ich bin ja danach nochmal so einen anderen gefahren, der im Endeffekt ja parallel zu dem einen verläuft. Den fand ich ja noch geiler dann.
Mhm.
Also der hat mir noch mehr getaugt. Der hatte noch ein bisschen mehr so technische Sachen dann noch mit drin. Und also für diese zwei Trails ist schon irgendwie ein richtig cooles Erlebnis. Ich finde, das kann man schon machen.
Alright. Ja, also so all in all fand ich, war mein Tarifa-Erlebnis auf jeden Fall besser wie 2013. Ich fand es jetzt nicht mehr ganz so schrecklich. Aber trotzdem weit weg von irgendwie einem schönen Wohlfühlort für mich. Andere sehen das vielleicht anders und vielleicht auch gerade Wassersportler, für die mag das Paradies sein. Ich finde es einfach wirklich, für mich hat dieser Ort keinen Charme. Der Ort ist auf der einen Seite, dann hast du diese riesen Bucht, dann ist da diese Straße, die alles trennt, die auch super unangenehm ist, wenn man die mal überqueren muss, weil da auch sau viel los
Verkehr
ist und
es
so.
Es gibt nur die eine.
Und ja, ich weiß auch nicht, also das Gesamtpaket Tarifa zum Mountainbiken war jetzt für mich nicht so das Highlight. Ich fand auch die sandigen Trails waren, oder der eine, ich bin ja nur den eingefahren, war spaßig. Ich würde es aber nicht extra dafür dahin fahren. Aber ich kann euch beruhigen. Ich war jetzt hier spanienmäßig schon echt richtig Bad Cop mäßig drauf. aber in Portugal wird sich das ändern. So viel kann ich schon mal verraten. Also ich bin hier nicht immer der Bad Cop.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das sehen wir ja dann ab der nächsten Folge.
Genau.
Weil jetzt ist erstmal Spanien Ende.
Ende im Gelände.
Spanien Ende.
Hasta la vista.
Baby. Wir sehen
oder
uns.
Oder vielleicht auch nicht. Also, nee.
Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode in Portugal wieder.
Ja.
Genau.
Voll.
Weil jetzt geht's dann von Tarifa ziemlich straight. Ja.
Nach Lissabon.
Nach Lissabon. Und dazu mehr in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein. Wir freuen uns.
Bis dann. Und bevor ich es vergesse, lass doch mal wieder einen Kommentar da.
Und ein Like.
Und Like, eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich auch sehr. Und wenn ihr Themen habt, was euch interessiert irgendwie hier an dem Mountainbike Vanlife, wenn ihr Fragen habt, wenn es Dinge gibt, die ihr gerne wissen wollen würdet, dann schreibt uns.
Auch über die Spots, wie auch immer.
Ja, Egal was, schreibt uns entweder eine E-Mail an podcast@bucketride.de oder bei Instagram @bucketride_mtbvanlife. Wir freuen uns.
Korrekt. Also,
macht's gut.
Tschüssi.
Tschüss.